Hinweis. In dieser Folge werde ich manchmal Begriffe wie Mulattin oder Schwarz als Bezeichnung für die Hautfarbe verwenden. Ich tue das in diesem Kontext ganz bewusst, weil die Geschichte aus der Perspektive des 19. Jahrhunderts erzählt wird, in dem respektvollere Begriffe wie zum Beispiel People of Color noch nicht existierten. Nancy ist 10 Jahre alt, als sich ihr Leben in einer einzigen, stillen Abfolge von Handlungen verändert. Es ist noch dunkel, als sie die Schritte ihres Vaters hört. Auf Cumberland Island ist die Nacht nie ganz still. Das Rauschen des Atlantiks ist selbst durch geschlossene Fensterläden zu hören. Und aus den Hütten dringt manchmal das Bellen von Hunden. Doch heute mischt sich ein anderes Geräusch darunter. Gedämpfte Stimmen, das Knarren eines Karrens, das metallische Klingen von Beschlägen. Robert Stafford bewegt sich leise durch das Haus. Er trägt keine Kleidung, die ihn als Plantagenherr ausweist. Nur einfache Stoffe, unauffällig. In der Tasche hat er Papiere, die seine Kinder offiziell als sein Eigentum ausweisen. Diese Dokumente sind sein Schutzschild, die juristische Tarnung für das, was er vorhat, sie aus Georgia herauszubringen. Nancy weiß nicht, was dieser Tag bedeutet. Ihre Mutter Judah spricht kaum. Ihre Hände zittern, als sie den Kindern etwas zum Anziehen gibt. Ein kleiner Beutel wird gepackt. Ein Kleid, ein paar Brotrinden, etwas getrocknetes Fleisch. Nancy ahnt nicht, dass sie ihre Mutter nie wiedersehen wird. Willkommen zu Geschichten der Medizin. Dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Die Sonne brennt früh am Morgen über den Feldern. Noch bevor der Tag ganz hell ist, hallen Rufe der Aufseher über die Plantage. Männer beugen ihre Rücken über die Reihen der Baumwolle. Schweiß läuft ihnen in Strömen über Gesicht und Körper. Die Luft ist schwer, klebrig. Die Kleidung durchweicht, noch ehe die Sonne ihren Höchststand erreicht hat. Wer zu langsam arbeitet, wer innehält, wird schnell zurechtgewiesen. Erst mit Worten, dann mit der Peitsche. Der dumpfe Knall über den Köpfen ist Warnung genug. Doch wer widerspricht, spürt das Leder auf der Haut. Manche bleiben danach tagelang liegen, ihre Wunden offen. Ohne ärztliche Hilfe. Frauen bücken sich in den Feldern wie ihre Männer, oft mit Kleinkindern auf den Hüften oder am Rand der Pflanzreihen. In der Hitze steht die Luft, kein Wind, kein Schatten. Die Aufseher reiten zwischen den Reihen, kontrollieren jede Bewegung, halten Ausschau nach Zeichen von Müdigkeit oder Aufbegehren. Niemand hier kann einfach gehen. Flucht ist lebensgefährlich. In der Nacht durch Sümpfe, Wälder und Flüsse zu entkommen, heißt Hunger, wilden Tieren und Suchtrupps zu trotzen. Hunde wittern jede Spur, Reiter jagen jeden Flüchtigen. Und wer gefasst wird, kehrt gefesselt zurück, gezeichnet von Schlägen oder mit Eisen an den Knöcheln, damit er nicht erneut flieht. Hausmädchen bewegen sich unterdessen im großen Haus lautlos, decken Tische mit Silberbesteck, servieren gebratene Enten, Kuchen, frisches Brot. Sie dürfen nicht sprechen, es sei denn, man stellt ihnen eine Frage. Kein Blick darf zu lange verweilen, Keine Miene darf Missfallen verraten. Stunden später, wenn die Gäste gegangen sind, kehren sie in ihre Hütten zurück. Dort gibt es keinen Duft von Braten, sondern höchstens eine Schale Maisbrei oder ein paar Süßkartoffeln. In diese Welt wird 1790 Robert Thomas Stafford hineingeboren. Er erblickt auf Cumberland Island das Licht der Welt. Cumberland Island ist eine Insel, etwa anderthalbmal so groß wie Sylt. Sie liegt langgezogen und schmal an Georgias Ostküste im Atlantik und bildet die südliche Grenze zu Florida. Wir befinden uns also ganz tief im Süden der USA, zu einer Zeit der Zweiklassengesellschaft. Da sind zum einen die Plantagenbesitzer, deren Baumwollfelder und Reichtum schier endlos scheint. Und auf der anderen Seite die Sklaven, die mit ihrer Schufterei auf den Feldern diesen Reichtum überhaupt erst ermöglichen. Und wenn man einen großen Online-Kartenanbieter bemüht, dann findet man auf Cumberland Island auch heute noch den Namen Stafford. Also den Nachnamen unseres Protagonisten Robert Stafford. Ein Teil der Insel trägt bis heute seinen Namen. Stafford Beach, wo einst Felder, Wohnhäuser und die Unterkünfte der Sklaven standen. Robert Stafford wird jedoch nicht in Reichtum geboren, sondern ist Sohn eines Plantagenverwalters. Nach dem Tod seines Vaters und auch des Plantagenbesitzers heiratet die Witwe des Plantagenbesitzers erneut. Ein Mann namens Phineas Miller. Und genau diesem Mann wird Robert Stafford viel zu verdanken haben. Einerseits eine gute Bildung, andererseits eine fortschrittliche Einstellung der Sklavenhaltung gegenüber. Dennoch beugt auch er sich den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zwängen und wird später selbst Plantagenbesitzer und damit natürlich auch Sklavenhalter. Anders als viele seiner Standesgenossen lebt er jedoch nicht abgeschirmt in einer großen Residenz fernab der Felder, sondern in Sichtweite des Dorfes, in dem seine Sklaven leben. Er erkennt Kinder aus Verbindungen mit Frauen afrikanischer Herkunft an und sorgt für sie mehr, als es die meisten seiner Nachbarn tun. Doch das ändert nicht, dass er ein Mann ist, der Menschen besitzt und über ihr Leben bestimmt. Eine dieser Frauen ist Judah. Aufzeichnungen legen nahe, dass sie eine Art Krankenschwester der Plantage war. Sie hat sich wohl selbst pflanzliche Heilmethoden beigebracht. In den frühen 1850er Jahren bringt Judah zwei Töchter zur Welt. Cornelia 1850 und Nanette im Juni 1853. Da ist Robert Stafford bereits 63 Jahre alt. In den Aufzeichnungen erscheinen die beiden Töchter nur als weibliche Mulattin. Ohne Namen, lediglich nach Alter vermerkt. Das Einzige, was zählt, ist ihre Herkunft und sogenannte Mulattinnen werden sie genannt, weil ihre Mutter eine Schwarze und ihr Vater ein Weißer ist. Es gibt keine exakten Zahlen, aber zeitgenössische Berichte, Plantagenaufzeichnungen und DNA-Studien deuten darauf hin, dass ein erheblicher Teil der versklavten Bevölkerung gemischter Abstammung war. Besonders in Küstenregionen wie Georgia, South Carolina oder Virginia lag der Anteil der sogenannten Mulattos oft bei 10-20% oder mehr. Die Gründe waren vielfältig. Zum einen gab es natürlich Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt. Die meisten dieser Beziehungen waren nicht freiwillig, da Sklavinnen keinerlei rechtliche Möglichkeit hatten, sich zu weigern. Dazu kam die gesellschaftliche Doppelmoral. Weiße Männer konnten Kinder mit Sklavinnen haben, ohne dass das ihren gesellschaftlichen Status gefährdete. Die Kinder galten nach dem Gesetz trotzdem als Sklaven, weil sich der Status der Mutter vererbte. Partus sequitur ventrem. Wörtlich, Das Kind folgt dem Bauch. War die Mutter eine Sklavin, dann war auch das Kind automatisch Sklave. Egal, ob der Vater frei, weiß oder reich war. Dieses Prinzip wurde im 17. Jahrhundert in den britischen Kolonien eingeführt und war später in allen Sklavenstaaten der USA gesetzlich verankert. Das war entscheidend, weil es den Besitzern ermöglichte, durch Kinder mit Sklavinnen neues, in Anführungsstrichen, Eigentum zu produzieren, das automatisch ihnen gehörte. Es machte jede sexuelle Beziehung zwischen Besitzer und Sklavin, ob erzwungen oder nicht, auch zu einem wirtschaftlichen Vorteil für den Besitzer. Weiße Frauen hatten hingegen kaum Möglichkeiten, sich von Ehemännern zu trennen, die solche Kinder zeugten. Viele wussten davon, schwiegen aber aus gesellschaftlichem Druck. Nancy, wie Nanette oft genannt wird, wächst in dieser zerrissenen Welt auf. Einerseits ist sie unumstößlich eine Sklavin. Andererseits steht sie unter dem väterlichen Schutz ihres weißen Vaters. Sie wächst höchstwahrscheinlich auf der Plantage in einem eigenen Haus bei ihrer Mutter auf, also jenseits der Sklavenbaracken. Nancy ist noch ein Kleinkind, als ihr Vater in den frühen 1850er Jahren bereits ein Mann mit Erfahrung und Einfluss ist. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Pflanzer, sondern auch jemand, der das System der Sklaverei in- und auswendig kennt. Er weiß, wie die Gesetze Georgias funktionieren, wann man eine Versklavte verkaufen, wann man sie behalten und wann man sie in die Freiheit entlassen darf. Und wie schwierig Letzteres ist. Die meisten Plantagenbesitzer sehen keinen Grund, sich mit solchen Fragen zu belasten. Robert hingegen befasst sich damit, weil er Kinder hat, die in einer Grauzone zwischen Besitz und Familie stehen. Die Felder tragen ihm Reichtum ein. Seine Baumwolle, die Sea Island Baumwolle, ist mit ihren langen, seidig glänzenden Fasern auf dem Weltmarkt begehrt. Ihre Ernte ist schwer, verlangt Geschick und Ausdauer. Männer und Frauen bücken sich Stunde um Stunde über die Pflanzen, rupfen die zarten Fasern mit den Händen, achten darauf, die Samen nicht zu verletzen. Jeder Korb wird gewogen, jeder Name in Listen eingetragen. Wer zu wenig bringt, muss sich rechtfertigen. Oft vor einem Aufseher, der keinen Widerspruch duldet. Nancy beobachtet als Kind diese Abläufe aus einer Distanz, die für die meisten anderen Kinder auf der Plantage undenkbar ist. Sie lebt nicht in einer der niedrigen Hütten mit rauchgeschwärzten Wänden, in denen sich am Abend der Geruch von Schweiß, Erde und gekochtem Gemüse mischt. Aber sie sieht, wie die Frauen dort ihre Kinder auf dem Schoß wiegen, wie Männer mit schweren Schultern vom Feld zurückkehren, wie Gespräche verstummen, wenn ein Aufseher vorbeigeht. Robert Stafford hält sich oft zwischen seinem Haus und den Sklavenunterkünften auf. Er gibt Anweisungen, spricht mit den Leuten, nicht immer hart, oft sogar in einem Ton, der eher wie ein Gespräch unter Bekannten klingt. Aber die Macht, die er innehat, ist allgegenwärtig. Wer auf seiner Plantage lebt, lebt nach seinen Regeln. Und diese Regeln sind Teil einer Ordnung, in der Menschen als Besitz gelten. Es ist diese Doppelrolle, die Nancy prägt. Ihr Vater ist zugleich Beschützer und Herr, ein Mann, der sie als Tochter anerkennt, aber auch derjenige, der über das Leben ihrer Mutter verfügt und über ihres. Die warme Feuchtigkeit der Küstenluft, das Zirpen der Zikaden in den Abenden, der salzige Geruch des nahen Meeres, all das wird für Nancy untrennbar mit diesem Leben verbunden sein. Ein Leben im Schutz des Hauses und doch im Schatten der Felder. Als Nancy älter wird, verändert sich die Welt um sie. Es ist Mitte der 1850er Jahre und auf den Plantagen Georgias nehmen die Spannungen zu. Zeitungen berichten von Debatten im Kongress. Im Norden wächst die Ablehnung gegenüber der Sklaverei, während im Süden die Pflanzer ihre Besitzrechte umso stärker verteidigen. In dieser Atmosphäre beginnt Robert Stafford, diskrete Schritte zu unternehmen. Er knüpft Kontakte, sowohl Handelskontakte als auch persönliche, insbesondere in den Nordstaaten. So reist er oft nach New York und Connecticut, lernt Anwälte und Journalisten kennen, unter anderem die in Connecticut ansässige Familie Hawley, ein Kontakt, der sich später als lebensrettend erweisen soll. Nancy ist zu dieser Zeit noch zu jung, um zu begreifen, dass ihre Lage immer gefährlicher wird. Die Spannungen zwischen Nord und Süd wachsen und in den Südstaaten tun die Pflanzerfamilien und ihre politischen Vertreter alles, um die Sklaverei zu verteidigen. Für einen geflohenen Sklaven gibt es kaum Hoffnung. Wird er gefasst, drohen Auspeitschung, Ketten, Eisenhalsringe, oft der sofortige Verkauf weit in den Süden, dorthin, wo Sümpfe, Hitze und Isolation jede erneute Flucht nahezu unmöglich machen. Manche landen auf besonders entlegenen Plantagen oder in Arbeitstrupps unter härtesten Bedingungen, wo Tag und Nacht bewacht wird. Die Strafen sind nicht nur körperlich, sondern auch ein kalkulierter Akt der Einschüchterung. Jeder soll sehen, was passiert, wenn jemand es wagt, fortzulaufen. Selbst wer es bis in den Norden schafft, lebt nicht sicher. Nach dem Fugitive Slave Act von 1850 können Sklavenfänger überall auftauchen, unterstützt von lokalen Behörden, und jeden, der als entflohener Sklave gilt, zurück in die Südstaaten bringen. Ohne Anhörung, ohne Verteidigung. Das alles versteht Nancy nicht. Wohl aber ihr Vater. Im November 1860 wird Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt. Ein Mann, der offen gegen die Ausbreitung der Sklaverei in die neuen Gebiete des Landes ist. Für viele im Süden ist das ein Schlag ins Gesicht. Die Männer vor den Läden reden lauter, in den Zeitungen prangen Schlagzeilen, die nicht mehr nur Politik, sondern Krieg ankündigen. Ein Südstaat nach dem anderen erklärt seinen Austritt aus der Union. Sie nennen sich nun die Konföderierten Staaten von Amerika und bestehen darauf, dass die Sklaverei ein Recht ist, das ihnen niemand nehmen darf. Die Regierung in Washington, gestützt von den Nordstaaten, widerspricht. Und damit stehen sich zwei Welten gegenüber. Der industriell geprägte Norden, der keine Ausbreitung der Sklaverei mehr zulassen will, und der landwirtschaftlich geprägte Süden, der an ihr festhält, weil sein Reichtum darauf beruht. Der Krieg beginnt am 12. April 1861, als konföderierte Truppen das Feuer auf Fort Sumter eröffnen, eine Befestigung im Hafen von Charleston, South Carolina. Die Kanonen donnern über Stunden, bis die Unionssoldaten kapitulieren. Für Robert spitzt sich die Lage weiter zu. Er, der Plantagenbesitzer, muss sich den Konföderierten, also den Südstaaten, gegenüber loyal erweisen, während er bekanntermaßen mit den Wertvorstellungen der Unionstruppen aus dem Norden sympathisiert. In diesem Spannungsfeld gilt es zusätzlich, die Plantage wirtschaftlich über die Runden zu bringen. Mehr als einmal konfisziert die lokale Milizeinheit, die Camden County Home Guard, seine Ernte, weil er Handel mit den gegnerischen Nordstaaten betreibt. Diese Home Guard, also eine Art heimatliche Schutztruppe, entführt sogar Sklaven von seiner Plantage. Und obwohl die Unionstruppen immer weiter in den Süden vordringen, verteidigen die Südstaaten weiterhin verbissen die Sklaverei. Es wird zu gefährlich für seine Töchter, und jetzt sollen sich seine früher geknüpften Kontakte ausspielen. Der wichtigste, das Ehepaar Hawley. Er, Joseph Roswell Hawley, ein ehemaliger Anwalt und Herausgeber einer Zeitung in Connecticut, der in den Unionstruppen rasch zum General aufstieg, und sie, Harriet Hawley, eine Lehrerin, die sich in Missionarsschulen engagiert. Im nun dritten Jahr des Krieges könnte die Situation nicht vertrackter und absurder sein. Die eigentlich weiter südlich gelegenen Küstenstädte von Florida sind schon lange in Unionshand, während nur wenige Kilometer nördlich immer noch die Konföderierten die Sklaverei verteidigen. Eine dieser Küstenstädte ist Fernandina, 18 Kilometer Luft- bzw. Wasserlinie entfernt von der Stafford-Plantage. Und genau hier kommandiert im Herbst 1863 General Hawley die Unionsgarnison, unterstützt von seiner Frau Harriet. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Nancy ist 10 Jahre alt, als sich ihr Leben in einer einzigen, stillen Abfolge von Handlungen verändert. Es ist noch dunkel, als sie die Schritte ihres Vaters hört. Auf Cumberland Island ist die Nacht nie ganz still. Das Rauschen des Atlantiks ist selbst durch geschlossene Fensterläden zu hören. Und aus den Hütten dringt manchmal das Bellen von Hunden. Doch heute mischt sich ein anderes Geräusch darunter. Gedämpfte Stimmen, das Knarren eines Karrens, das metallische Klingen von Beschlägen. Robert Stafford bewegt sich leise durch das Haus. Er trägt keine Kleidung, die ihn als Plantagenherr ausweist. Nur einfache Stoffe, unauffällig. In der Tasche hat er Papiere, die seine Kinder offiziell als sein Eigentum ausweisen. Diese Dokumente sind sein Schutzschild, die juristische Tarnung für das, was er vorhat, sie aus Georgia herauszubringen. Nancy weiß nicht, was dieser Tag bedeutet. Ihre Mutter Judah spricht kaum. Ihre Hände zittern, als sie den Kindern etwas zum Anziehen gibt. Ein kleiner Beutel wird gepackt, ein Kleid, ein paar Brotrinden, etwas getrocknetes Fleisch. Nancy ahnt nicht, dass sie ihre Mutter nie wiedersehen wird. Draußen am Rand der Plantage wartet ein Wagen. Die Pferde schnauben in der Kühle des Morgens, ihr Atem dampft in der Luft. Es sind keine Aufseher dabei, nur ein vertrauter Fahrer, der den Weg kennt und weiß, wann man besser den Mund hält. Sie verlassen die bekannten Wege, rollen über schmale Pfade zwischen Sümpfen und Wäldern. Jede Meile birgt ein Risiko. Das Gesetz verbietet, Sklaven ohne Erlaubnis zu bewegen. Würde jemand bemerken, dass Stafford Kinder im Alter von Nancy und Cornelia aus dem Geltungsbereich der Südstaaten bringt, könnte alles enden, bevor es begonnen hat. Wahrscheinlich flüchten sie auf einem Missionarsschiff übers Meer. Eine kurze, aber hochgefährliche Reise. Und irgendwann ist die Grenze passiert. Irgendwann erreichen sie die Garnison und können sich in die Obhut der Frau des Kommandanten fallen lassen. Die Schreie der Aufseher liegen hinter Nancy, das gleichförmige Weiß der Baumwollfelder auch. Dafür finden sie sich schon nach einigen Tagen in einer Missionarsschule in einer verlassenen Episkopalkirche wieder. Aber Fernandina ist nicht Staffords Ziel für seine Töchter. Nach Aufhebung der Seeblockade 1864 reisen sie höchstwahrscheinlich mit einem Militärdampfer nach New Jersey, nur wenige Kilometer westlich von New York. Dort hat Stafford in den Jahren zuvor schon alles vorbereitet. Er hat frühzeitig eine wertvolle Immobilie, ein Bankgebäude mitten in Manhattan gekauft und auf die Schwestern überschrieben. Ein Treuhandfonds sorgt für die Verwaltung der Mieteinnahmen und damit für ihr weiteres Auskommen. Darüber hinaus überträgt er das Sorgerecht an den weißen Kaufmann George Webb, einen aktiven Sklavereigegner. Stafford kann sich nicht persönlich um seine Töchter kümmern, da freie Sklaven auch gegen Ende des Bürgerkrieges nicht in Georgia leben dürfen. Er selbst aber vor Ort seine Plantage leiten muss. So werden Cornelia und Nancy ab jetzt bei Adoptiveltern leben, den Webbs, ohne leibliche Eltern, allerdings finanziell abgesichert und mit guter Schulbildung. Denn dafür sorgt Stafford. Elizabeth, die Stadt, in der Nancy und ihre Schwester nun leben, liegt 1600 Kilometer nördlich der Insel, auf der sie geboren wurden. Es ist immer noch dasselbe Land, die Vereinigten Staaten von Amerika. Doch die Unterschiede könnten kaum größer sein. Im Süden herrschen die alten, konservativen Pflanzertraditionen. Hier im Norden dagegen weht ein anderer Wind. Für Nancy ist das alles noch fern und unverständlich. Aber sie spürt den Unterschied in den Gesichtern der Menschen, in den Blicken, die sie treffen, ohne dass sofort der Kopf gesenkt wird. Auch die Luft riecht anders. Kein Salz, keine feuchten Sümpfe, kein Zikadensummen in den Nächten. Die Straßen sind enger, das Pflaster hallt unter den Schritten der Pferdewagen. Und an den Hausfronten hängen Schilder von Handwerkern, Händlern, Lehrmeistern. Für die Teenager ist alles neu. Die Stimmen, die sie auf offener Straße hören. Das freie Kommen und Gehen der Menschen mit dunkler Hautfarbe, das ihnen auf Cumberland Island unvorstellbar gewesen wäre. Robert besucht die Kinder so oft er kann. Er fragt nach dem Unterricht, will wissen, ob sie lesen, schreiben, rechnen lernen. Denn eines ist ihm überaus wichtig. Sie sollen eine gute, wenn nicht exzellente Schulbildung erhalten. Die Gründe für Nancys Berufswunsch sind nicht überliefert. Wenn wir aber zurückdenken an Nancys Mutter, die eine Pflanzenheilerin auf der Plantage war, dann rückt ein Beruf näher. Nancy will Ärztin werden. Ein Beruf, der zu dieser Zeit schon allein für Frauen schwer zu realisieren ist, aber für schwarze Frauen unerreichbar scheint. Dennoch öffnen sich die Türen der Universitäten in den 1870er Jahren langsam. Eine von zwei Universitäten, die auch schwarze Frauen aufnehmen, ist die Howard University Medical School in Washington, D.C. Und skandalöserweise dürfen dort nicht nur Frauen und Männer in denselben Kursen studieren, sondern die Universität fördert ausdrücklich die akademische Karriere von Frauen bis hin zur Professur. Frauen dürfen also an dieser Universität lehren. Und so kommt es, dass 1876 eine 23-jährige ehemalige Sklavin die Howard University Medical School betritt. Und zwei Jahre später, als nur eine von zwei ausgebildeten Ärztinnen wieder verlässt. Nancy ist mit 23 Jahren fortgeschrittenes Alter und die kurze Studienzeit von 2 Jahren lassen vermuten, dass sie vorher an einem anderen College oder Ähnlichem ausgebildet wurde. Die Presse beschreibt Nancys Auftritt auf der Abschlussfeier folgendermaßen. Ich zitiere hier mal leicht verkürzt. Dr. Nanny W. Stafford ist eine dunkelhaarige Frau von etwa 22 Jahren, groß und imposant, wiegt wahrscheinlich 160 Pfund, hat große schwarze Augen und sehr schöne Gesichtszüge. Sie trug ein edles schwarzes Seidenkleid mit hohem Halsausschnitt. Sie trug ihr üppiges schwarzes Haar hochgesteckt und mit einer Rosenknospe geschmückt. Diamantohrringe hingen an ihren Ohren. Ihr weiterer Schmuck war eine schöne goldene Uhrkette und Armbänder sowie Fingerringe. Bei der Verleihung ihres Diploms erhielt sie 13 oder 14 Blumensträuße. Ende des Zitats. Man sieht also, was hier wichtig war. Die Kleidung, das Aussehen und die Blumensträuße. Nun ja. Nancys Vater kann ihren Abschluss nicht mehr miterleben. Er ist ein Jahr zuvor im Alter von 87 Jahren in seinem Haus auf Cumberland Island verstorben. Nun ist Nancy zwar offiziell Ärztin, aber mit gleich 3 Mankos behaftet. Sie ist weiblich, schwarz, zumindest halb schwarz, und ehemalige Sklavin. Das dürfte in dieser Zeit, selbst im Norden der USA, noch ein zu großes Hemmnis für eine Karriere oder sogar nur Berufstätigkeit gewesen sein. Frauen ist der Zugang zu medizinischen Hochschulen oder Kliniken weiterhin so gut wie verwehrt. Ob der Rassismus oder die Benachteiligung von Frauen die Gründe sind, ist nicht bekannt. Aber Nancy geht noch im selben Jahr in die Schweiz. Eventuell über eine kurze Zwischenstation in Osnabrück. Warum ausgerechnet die Schweiz? Die Schweiz, insbesondere Zürich, war in dieser Zeit für ihren fortschrittlichen Umgang mit Frauen in der Medizin bekannt. Sie wurden gleichberechtigt und respektvoll behandelt. Hier konnten Frauen eine hochwertige klinische Ausbildung erfahren, ohne gegen die damals üblichen Vorurteile kämpfen zu müssen. Daher ist Zürich beliebt bei nordamerikanischen Ärztinnen. Sehr wahrscheinlich wird Nancy dort bald medizinische oder wissenschaftliche Assistentin. Konkretere Informationen zu ihrem beruflichen Werdegang in Zürich liegen nicht vor. Im Jahr 1887 erkrankt Nancy im Alter von 34 Jahren schwer an Typhus. Entweder hat sie sich bei der Arbeit oder durch verunreinigtes Wasser angesteckt. Und damit es noch ein bisschen medizinisch hier wird, kommt jetzt eine klitzekleine Diagnoseinfo zu Typhus. Typhus wird durch das Bakterium Salmonella typhi verursacht und meist über verunreinigtes Wasser oder verdorbene Lebensmittel übertragen. Die Krankheit beginnt oft schleichend mit anhaltend hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Bauchschmerzen und allgemeiner Schwäche. Zu Beginn kommt es nicht selten zu Verstopfung. Doch im weiteren Verlauf kann sich ein wässriger, manchmal erbsensuppenartiger Durchfall einstellen. Naja. Manche Patienten zeigen zudem blass-rosafarbene Hautflecken, sogenannte Roseolen. Im Jahr 1887 war eine Typhusdiagnose weit mehr als ein ärztlicher Befund. Sie war für viele ein Todesurteil. Es gab keine Antibiotika, keine modernen Wasser- und Abwassersysteme und kaum Möglichkeiten, den Erreger wirksam zu bekämpfen. Die Behandlung beschränkte sich auf Bettruhe, Flüssigkeit und leichte Kost. Selbst unter guten Bedingungen starben damals etwa 10-20% der Erkrankten, in ärmeren und unhygienischeren Verhältnissen noch weit mehr. Aber Nancy überlebt und heiratet ein paar Monate später den Schweizer Musiklehrer und Musikalienhändler Gustav Arnold Gassmann. In ihrer Heiratsurkunde gibt sie den Namen ihrer Mutter mit Judy Stafford an. Genau ein Jahr später bekommen Nancy und Gustav einen Sohn, Georg Arnold Gassmann. Sehr wahrscheinlich stammt der Vorname Georg von ihrem inzwischen verstorbenen Adoptivvater George Webb. Mit der Ehe wird Nancy Schweizerin. Was so vielversprechend begann, entwickelt sich schnell zu einem Desaster. Die Autorin Mary R. Bullard und Tracy Moxey Castle beschreiben in ihrem über 90 Seiten langen Artikel über Nancys Leben ihren Ehemann als gewalttätigen Trinker, der sich über Nancys Hautfarbe lustig macht. Sie reicht die Scheidung ein. Es folgt eine Schlammschlacht vor Gericht. Was Nancy nicht weiß, Anders als in den USA steht dem Ehemann in der Schweiz eine Mitgift zu. Nancys Konto wird gesperrt. Als klar wird, dass bei Eheschließung keine Mitgift gezahlt wurde, verlangt Gustav Unterhalt. Und als ob Nancy es im Leben nicht schon schwer genug gehabt hätte, muss sie sich jetzt vor Gericht gegen die Anschuldigungen ihres Ehemannes und seiner Mutter zur Wehr setzen. Ich zitiere mal aus der Sitzung des Bezirksgerichts Zürich vom 26. November aus Nancys Aussage. Ich brauchte mein Einkommen anfangs zum Teil für Möbel, nie für bloße Luxusartikel. Ich habe alles in die Haushaltskasse gesteckt, sogar die Rechnungen meiner Schwiegermutter bezahlt. Ich stellte keine großen Ansprüche und hielt mich nicht für eine Grande Dame. Noch sah ich auf meinen Mann herab. Es ist auch nicht wahr, dass ich meinen Mann das Recht verweigerte, mit mir zu schlafen, außer wenn er betrunken war. Dafür dankte er mir oft am nächsten Morgen. Es ist auch nicht wahr, dass ich gedroht hätte, ihn durch ständige Ärgernisse von der Erde verschwinden zu lassen, oder dass ich jemals etwas dergleichen gesagt hätte. Im Gegenteil, ich habe meinen Zorn immer unterdrückt. Ich habe meinen Mann auch nie als Dummkopf bezeichnet, noch habe ich jemals einen Wassereimer nach ihm geworfen. Und so weiter. Letztendlich entspricht man ihrem Scheidungsantrag und verwehrt dem Ex-Mann Unterhalt. Sie darf ihr Einkommen für sich und ihren Sohn verwenden. Nancy scheint überhaupt einen guten Geschäftssinn zu haben. Vielleicht ein Erbe ihres Vaters oder aus der puren Not geboren. Auf jeden Fall gehen einige Chronisten davon aus, dass sie zu dieser Zeit eine Pension für zahlende Gäste unterhielt. 1906 erfahren Cornelia und Nancy, dass es eine Möglichkeit gäbe, gegen die derzeitige Besitzerin der inzwischen über 2 Millionen Dollar wertvollen Staffordländereien auf Cumberland Island zu klagen. Sie seien die Töchter Robert Staffords und damit die rechtmäßigen Erben. Das Problem ist nur, dass erstens Stafford seine Töchter in seinem Testament nicht erwähnt hat und zweitens niemand bezeugen kann, dass Cornelia und Nancy tatsächlich Robert Staffords Töchter sind. Es kommt zu einem großen, politisch und ethisch überlagerten Prozess, den die beiden Schwestern verlieren. Der oberste Gerichtshof von Georgia beruht sich in seiner Urteilsbegründung auf Robert Staffords Testament und argumentiert, dass er seine Kinder ganz bewusst nicht erwähnt habe, weil er eben nicht wollte, dass sie erben. Zu dieser Zeit, Nancy ist 52 Jahre alt, verkauft sie ihr Haus in Zürich und zieht nach Baden-Baden. Möglicherweise wurde ihr eine verantwortungsvolle Position dort angeboten. Ein Jahr später, 1907, eröffnet sie eine Arztpraxis in der Kleinstadt Dürheim. Es folgen eine Kurpension mit gehobener Ausstattung, die Villa Homestead und ein Kursanatorium, insbesondere für Mutter-Kind-Kuren. Also zeigt sie auch hier wieder ihre beeindruckende Kraft und einen ebensolchen Geschäftssinn. Mittelpunkt der therapeutischen Anwendung ist die Hydrotherapie mit Warm- und Kaltbädern, Kräuterbädern, Schlammpackungen, Bewegungstherapie, Massagen und Diäten. Also den heutigen Methoden gar nicht so unähnlich. Allerdings gehörten zur damaligen Kurkultur auch gesellschaftliche Vergnügungen wie Glücksspiel, Pferderennen und Tanz. Daher sind Kurkliniken nicht unumstritten. Viele Ärzte bezeichnen sie damals als Urlaubstherapie. Nancy lässt sich jedoch nicht beirren. Dennoch verläuft auch diese Phase ihres Lebens nicht ganz rund. Sowohl das Bezirksamt als auch die standesrechtliche Vertretung der Ärzte bezweifeln ihre Legitimation als Ärztin. Ihr Doktortitel wird nicht anerkannt. Ihre ganzheitliche und homöopathische Ausrichtung eckt bei den Kollegen an. Sie wird sogar aufgefordert, ihren in Amerika erworbenen Doktortitel von ihrem Praxisschild zu entfernen. Aber Nancy wird in Bad Dürheim, wie der Ort nun heißt, sehr geschätzt. Und der Bürgermeister verteidigt sie ein ums andere Mal. 1923 wird ihr von der Stadt sogar eine Medaille verliehen. 1930, da ist Nancy 77 Jahre alt, beendet sie ihre ärztliche Tätigkeit und verkauft ihre Immobilien. Sie zieht nach England zu ihrem Sohn, der dort auch als Arzt arbeitet. Am 2. Mai 1933 stirbt sie im Alter von 80 Jahren in ihrem Haus Summerhill, einer hübschen viktorianischen Villa in Südengland. Nancys Trauerfeier findet in Devon statt. Ihre Grabstätte ist jedoch unbekannt. Was bleibt? Ein unglaubliches Leben, eine unglaubliche Geschichte der Medizin. Reisen wir noch einmal zurück und vergegenwärtigen uns ein kleines Mädchen mit dunklen Augen in einem verstaubten Kleid, barfuß und vorsichtig. Denn als Sklavin ging man auf Eierschalen, wie man so sagt. Nicht laut sein, nicht auffallen. Lieber Beobachterin als Akteurin. Ja, da ist dieser große, alte, weiße Mann. Aber sie weiß auch, dass sie ihm alle gehören. Er kann mit ihnen machen, was er will. Ist das richtig? Aber aus Sicht dieses jungen Mädchens höchstwahrscheinlich ja, weil es nie etwas anderes erlebt hat. Nancys Geschichte ist mehr als ein bemerkenswertes Schicksal des 19. Jahrhunderts. Sie ist ein Spiegel dafür, wie tief Rassismus und Ungleichheit in gesellschaftlichen Strukturen verankert sind. Damals wie heute. In den USA werden Schwarze noch immer Opfer tödlicher Polizeigewalt. In Deutschland rutschen vor allem ältere Frauen in die Armut. Noch während meines Studiums sagte mir ein Professor ins Gesicht, Frauen sollten nicht Medizin studieren. Emanzipation und Gerechtigkeit sind keine abgeschlossenen Kapitel, sondern eine Aufgabe für diese und kommende Generationen. Nancy Stafford hat sich mit außergewöhnlicher Kraft und gegen alle Widrigkeiten ein Leben aufgebaut. Das ist bewundernswert. Aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch heute noch Millionen Kinder gibt, die keine Kindheit haben, weil sie arbeiten müssen, statt zur Schule zu gehen. Auf Plantagen, in Minen, in Fabriken. In vielen Ländern werden junge Mädchen als Hausmädchen verkauft, oft unter Bedingungen, die nichts anderes sind als moderne Sklaverei. Nancy Staffords Geschichte liegt mehr als ein Jahrhundert zurück. Und doch mahnt sie uns, dass Freiheit und Rechte nie selbstverständlich sind. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass jedes Kind frei aufwachsen kann. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.